Eines der anstößigsten Dinge, die man heute in der heutigen Gesellschaft und auch in vielen christlichen Kreisen leider bereits tun kann, ist absolute Aussagen machen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich gerade erst frisch zum Glauben gekommen bin. Da war ich, habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der schon ein bisschen länger im Glauben ist. Und wir haben dann über verschiedene Dinge diskutiert, unter anderem auch über Jüngerschaft und über Nachfolge. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass wir wirklich radikal sein müssen in unserer Nachfolge, dass Paulus gesagt hat, sein altes Leben hält er nur für Dreck. Und ich habe dann zur Antwort bekommen, dass ich aufpassen soll, nicht so absolut zu sein. Ja? Und wenn du dann mal reifer wirst im Glauben, dann wirst du dich wieder ein bisschen beruhigen, so extrem zu sein. Ja? Und es ist wirklich schrecklich, eine solche Aussage zu hören, weil das Feuer, das jemand hat, so löschen zu wollen. Und diese absoluten Aussagen, die macht die Bibel, das ist das, was das Christentum ausmacht. Und das mag man heute nicht mehr so sehr in unserer postmodernen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft der Grauzonen, der Unsicherheiten. Man kann eh nichts wirklich wissen. Man mag keine Sicherheiten mehr. Sichere, absolute und definitive Aussagen über bestimmte Lehren oder Verhaltensstandards sind nicht mehr sonderlich beliebt. Und doch definiert sich das wahre Christentum genau dadurch. Durch absolute, objektive und feststehende Aussagen, die für jedermann ohne Ausnahme Gültigkeit haben. So kommen wir auch heute zu drei fundamentalen Aussagen über das wahre Christentum im 1. Johannesbrief. Es stellt eigentlich eine Zusammenfassung dessen dar, was Johannes uns durch den ganzen Brief vermitteln wollte. Und interessant wäre es, vielleicht einmal zu diesem Thema eine Umfrage zu starten. Die Frage würde dann vielleicht so lauten: Was sind Ihrer Meinung nach die drei fundamentalsten Merkmale des christlichen Lebens? Welche Antworten würden wir wohl bekommen? Vielleicht Liebe, Dienst und Wohltätigkeit? Oder vielleicht sogar Beziehungen, Heilungen und Gottes Liebe? Aber sehr wenige, so glaube ich, würden wahrscheinlich die Antwort geben, die uns der Apostel Johannes am Ende seines Briefes gibt. Es ist tatsächlich Gehorsam, Absonderung und Wahrheit. Ist es nicht erstaunlich, wie die heute am meisten verpönten Wahrheiten und Gedanken, von denen viele denken, wenn wir das lehren, wird unsere Gemeinde nicht wachsen, eigentlich die Vitamine sind, die die Gemeinden von heute dringend bräuchten. Wie töricht ist es doch, das christliche Leben nicht mehr als ein Leben im Gehorsam, als ein Leben in der Absonderung und als ein Leben in der Wahrheit zu proklamieren. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, zieht Johannes den Schlussstrich mit seinem Postskriptum, mit seinem Nachtrag, mit seinen letzten zusammenfassenden Worten. Er fasst nochmal zusammen, was das wahre Christentum ist, was schon durch den ganzen Brief sein Anliegen war, damit die von den falschen Lehrern gebeutelten Gemeinden in Kleinasien erkennen konnten, welches der Geist der Wahrheit und welches der Geist des Irrtums ist. 1. Johannes 4, Vers 6. Darum geht es im Wesentlichen im gesamten Brief. Es ist eigentlich ein Brief der Trennung. Das ist ganz bewusst, wird das gemacht. Und einer der Schlüsselverse ist auch 3, Vers 10, weil es heißt, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Er zieht eine Trennlinie zwischen den falschen Bekennern, zwischen denen, die nur mitlaufen und behaupten, Christen zu sein, und diesen Irrlehrern, diesen Antichristen, und auf der anderen Seite den echten, den wahren Kindern Gottes, den Wiedergeborenen, den Erretteten, diejenigen, die wissen können, dass sie ewiges Leben haben. Nach einer kurzen Einleitung über das wahre Wesen und Person und der Botschaft von Christus in Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, geht er zum Hauptthema des Briefes über. Nämlich Testkriterien für das ewige Leben. Das ist sein Thema. Er lässt seine Empfänger wissen, anhand welcher Tests sie ihren eigenen Glauben, sie ihren individuellen Glauben auf seine Echtheit prüfen können. Im Wesentlichen waren das zwei Fragen, wir erinnern uns noch vom letzten Mal. Die erste Frage ist, Glaubt ihr das Richtige? Das war der doktrinale Test, der lehrmäßige Test. Wie ist deine Sicht von Christus? Hast du eine richtige Sicht von ihm? Und das zweite, lebt ihr das Richtige? Das ist der moralische Test. Lege ich das richtige Verhalten an den Tag als Frucht dieses Glaubens? Und am Ende spricht er dann das Zeugnis an, welches Gott über seinen Sohn in der Geschichte hinterlassen hat. Das historische Zeugnis Gottes über seinen Sohn in den Versen 6 bis 12 im Kapitel 5. Christus, der Gott, der Mensch wurde und seine Spuren in der Weltgeschichte hinterließ. Wir haben das vorhin auch kurz gehört, Daniel hat das angesprochen. Er war eine reale Person, kein Phantom, kein Geist, aber auch nicht nur ein Mensch, sondern eben der wahre Gott-Mensch. Er ist wahrer Gott und ging als wahrer Gott-Mensch durch die Taufe, durch das Wasser und durch den Tod, durch sein Blut, wobei der Geist Zeugnis gab, 5 Vers 6. Schließlich führte das, wenn man die Tests besteht, das historische Zeugnis glaubt, zu zwei Gewissheiten. Die Gewissheit, ewiges Leben zu haben, in Vers 13 im Kapitel 5, und die Gewissheit erhörter Gebete, in Vers 14 bis 17 im Kapitel 5. Bei der Gebetserhörung gab es allerdings eine Limitierung, das haben wir letztes Mal angeschaut, nämlich wenn jemand zum Tode sündigt. Der zum Tode Sündigende ist ein Bekennender, aber nicht Wiedergeborener, Mitläufer, ein Christ in Anführungsstrichen, der sich aber schon so weit verhärtet hat, dass er nicht mehr umkehren kann. Er sündigt zu ewiger Gottgeschiedenheit, sagt die Menge-Übersetzung. Und deshalb wird das Gebet für ihn nicht die erhoffte Wirkung haben, für den, der zum Tode gesündigt hat. Da aber Johannes nun das Thema der Sünde angesprochen hat, die Limitierung erklärt hat, muss jetzt nochmal betonen, dass im Leben eines wahren Kindes Gottes aber eigentlich ganz andere Umstände herrschen. Es handelt sich in beiden Fällen bei der Sünde zum Tode um einen leeren Bekenner, einen Mitläufer. Und das glaube ich auch deswegen, weil eben der Kontext, wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir im Kontrast dazu, das Leben des Kindes Gottes sieht ganz anders aus. Ja? In Vers 17 im Kapitel 5 sagt er, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Denk nicht, dass wenn es Sünde zum Tod, beziehungsweise Sünde nicht zum Tode gibt, dass es deshalb in Anführungszeichen weniger schlimm sei bei einigen. Oh nein, Sünde ist immer ernst, immer. Und mehr noch, wahre Kinder Gottes leben sowieso nicht kontinuierlich darin. Die wahren Kinder Gottes sündigen nicht, heißt es hier in Vers 18. Und in den Versen 19 bis 20 sind sie nicht mehr Bürger dieser Welt, dieses verdorbenen Weltsystems. Und sie haben die Wahrheit erkannt. Sie leben in der Wahrheit über Christus und das ewige Leben. Und dies ist das heutige Thema. Wir hatten im letzten Abschnitt, letztes Mal, zwei fundamentale Gewissheiten des christlichen Lebens in den Versen 13 bis 17. Und in unserem heutigen Text finden wir nun drei fundamentale Merkmale des christlichen Lebens. Drei fundamentale Merkmale des christlichen Lebens. Wann ist ein Christ ein Christ? Das ist die große Frage. Johannes fasst uns das essentielle Anliegen seines Briefes nochmal zusammen. Das Anliegen des gesamten Briefes hier. Drei fundamentale Merkmale des christlichen Lebens, die deine oder meine Identität als Kind Gottes beweisen. Darum geht es im Wesentlichen, dass du wirklich Gewissheit haben kannst, ewiges Leben zu besitzen. Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dass deine Gebete erhört werden, in den Versen 14 und 15. Und diese Merkmale sind folgende, und ihr habt es auf eurem Handout. Das erste ist Gehorsam. Wir leben nicht mehr länger in der Sünde, Vers 18. Das zweite ist Absonderung. Wir leben nicht mehr länger in der Welt, Vers 19. Und drittens, Wahrheit. Wir leben nicht mehr länger in der Lüge, Vers 20. Das wahre Christentum ist eine Botschaft des Gehorsams, der Absonderung und der Wahrheit. Das ist sein Kern. Das ist das, was Christus verkörpert. Sagt sogar, ich bin die Wahrheit. Als wahrer Christ, als wiedergeborener Christ, lebst du nicht mehr länger in der Sünde, in der Welt oder in der Lüge. Heilsgewissheit basiert im Wesentlichen auf diesen drei Faktoren. Ihr erinnert euch, der richtige Glaube, doktrinaler Test, keine Lüge, das historische Zeugnis. Oder das richtige Verhalten, der moralische Test, keine Sünde, keine Welt. Und ich wünschte mir, die Gemeinden von heute würden zu dieser Form der Evangeliumsverkündigung zurückkehren. In vielen Kreisen wird das völlig ausgeblendet oder teilweise ausgeblendet. Und das ist traurig. Aber stellt euch das mal vor, was wir hier eigentlich für eine Botschaft verkünden. Es muss uns bewusst sein, wenn die Menschen von draußen hereinkommen und wissen wollen, was das Evangelium ist und worum es geht, dann verkündigen wir ihnen eine Botschaft des Gehorsams, der Absonderung und der Wahrheit und dass ihr Leben von Ungehorsam gegenüber Gott, von Liebe zur sündigen Welt und Lüge durchdrungen ist. Das ist interessant, ich hatte gestern ein Gespräch in unserem Treffpunktfest mit einem russisch-orthodoxen, ja. Und wir haben uns zuerst unterhalten ein bisschen, Kaffee getrunken. Und dann plötzlich habe ich gesagt, dass wir denken, dass die russisch-orthodoxe Kirche verkehrt ist. Und ab diesem Satz war vorbei. Das ist Ende des Gesprächs aufgestanden, weg. Also ihr seht, sobald wir die Wahrheit sagen, entsteht ein Anstoß. Aber trotzdem müssen wir das tun. Wir müssen die Wahrheit verkündigen. Wir müssen ihnen sagen, dass sie darüber Buße tun müssen und umkehren sollen. Das ist ein Ruf zur Umkehr. Und dass ihre einzige Hoffnung darin besteht, auf Christi Werk am Kreuz zu vertrauen, Vergebung zu empfangen, sich ihm als Herrn zu unterwerfen und dann dadurch, dass sie diese Frucht in ihrem Leben zeigt, schließlich Gewissheit zu haben, ewiges Leben zu haben. Gewissheit des Heils zu besitzen. Und ihr seht, wie sehr mir das am Herzen liegt und ich bin überzeugt, dass Johannes hier dasselbe Herzensanliegen verfolgt. Die zentrale Frage nach der Lehre des wahren Christentums, des Evangeliums. Was ist das wahre Evangelium? Weil ich selber Jahre warten musste, bevor mir jemand ein biblisches Evangelium verkündigt hatte. Konfirmiert, offiziell reformiert, auf dem Papier. Dann meine Bekehrung, aber dann immer noch keine wirkliche Lehre über Buße, über Heiligung, über diese Dinge. Dann nach Russland, die Mission in einer eigensinnigen Aktion und dann zurück nach Berlin. Und erst hier habe ich wirklich verstanden, was das Evangelium ist. Die Tiefe, meine ich. Ich war schon gläubig, ich war schon wiedergeboren. Aber die Tiefe und die Wahrheit, die Buße, all diese Dinge, diese Themen, dass das dazugehört. Gehorsam, Absonderung, Wahrheit, Johannes macht es ganz deutlich. Und lasst uns unseren Text für heute anschauen. Das ist 1. Johannes 5, die Verse 18 bis 20. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Verse 18 bis 20. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Soweit der Text. Johannes beginnt alle drei Aussagen mit wir wissen. Wir wissen. Das sind in Stein gemeißelte, feststehende, unverrückbare Wahrheiten. Wir wissen. Wir sind sicher, dass es so ist. So und nicht anders. Das ist es, was ich euch nun durch den ganzen Brief lehren wollte. Nun wisst ihr es. Ihr wisst es, wir wissen es. Ich habe euch davon geschrieben, dass die Botschaft und die Person Jesu echt sind und dass sie zu wahrer Gemeinschaft, das heißt Teilhabe am ewigen Leben und damit auch Freude führen. Verse 1 bis 4. Und dann, dass wer im Licht wandelt, 1, Vers 5 bis 7, seine Sünden bekennt, 1, Vers 9, an das Sühneopfer glaubt, 2, 1 bis 2, die Gebote hält, 2, Vers 3, in der Liebe wandelt, 2, Vers 9, 3, Vers 18 oder 4, Vers 7, die Welt aber nicht liebt, 2, Vers 15, das antichristliche Bekenntnis ablehnt, die Geister unterscheidet, Gerechtigkeit auslebt, sich selber reinigt, nicht sündigt, die Liebe nicht vom richtigen Glauben oder vom Gehorsam trennt, sowie auch das historische Zeugnis Gottes über seinen Sohn glaubt, damit die Gewissheit bekommt, ein wahrer Christ zu sein, und nicht nur das, sondern auch die Zuversicht der Gebetserhörung erhält, dessen Leben kann man mit drei Merkmalen zusammenfassen. Gehorsam, Absonderung und Wahrheit. Er ist gehorsam. Er liebt. Das ist ein Gebot Gottes, das wir lieben. Er gehorcht. Er wandelt im Licht. Er lebt gerecht, er bekennt Sünde, ist auch ein Gebot. Das zweite ist, er sondert sich ab, er liebt nicht die Welt, haben wir gesehen, oder die Sünde. Das dritte ist, er erkennt die Wahrheit. Das heißt, er unterscheidet zwischen dem Geist des Antichristen, Geist der Wahrheit. Er lebt und liebt die Wahrheit, die nur in Christus zu finden ist. Das ist im Wesentlichen der Johannesbrief, das ist das wahre Christentum, das christliche Leben. Das wahre Evangelium. Das sind eben die drei Merkmale eines echten Christen. Das sind die drei fundamentalen Merkmale des christlichen Lebens. Und lass uns das nun gemeinsam betrachten. Das erste haben wir gesagt, ist Gehorsam. Gehorsam. Vers 18. Ich möchte das nochmal lesen hier. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Nach so einem Vers frage ich mich ernsthaft, warum es eigentlich eine Lordship Salvation oder Herrschaftskontroverse gibt, warum es immer noch solche gibt, die glauben, man könne Christus nur als Erlöser annehmen, ohne sich ihm gehorsam zu unterwerfen. Sozusagen Erlösung ohne Hingabe. Es ist in Wahrheit nämlich nicht nur so, dass man sich unterwerfen muss, im Sinne einer Pflicht, ich muss. Nein, es wird hier so dargestellt, dass es ganz natürlich ist, dass man sich unterwerfen wird. Als ganz logische, natürliche Konsequenz des echten rettenden Glaubens. Lasst uns mal sehen, was Johannes zu diesem Thema hier sagt. Hier heißt es, wir wissen. Wir wissen mit Sicherheit, intuitiv oder einfach aus der natürlichen Logik heraus, dass jeder, das heißt, es gibt keine Ausnahmen, absolut jeder, der aus Gott geboren ist, das heißt, der seinen Ursprung in Gott hat, sprich ein wahres, wiedergeborenes Kind Gottes ist, ein wahrer Christ eben, was tut? Was steht da? Nicht sündigt. Er lebt nicht beständig in einem ungebrochenen Muster der Sünde. Er ist nicht mehr kompatibel mit der Sünde. Es passt nicht zu ihm. Er ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Johannes hat das im dritten Kapitel des Briefes sehr, sehr deutlich gemacht und vielleicht können sich einige an die Predigt noch erinnern. Wir finden da die Gründe, warum ein Kind Gottes nicht sündigt. Ja, lass uns da mal hingehen, Kapitel 3. Kapitel 3 im 1. Johannesbrief, ab Vers 4, da heißt es, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Es widerspricht erstens dem Gesetz Gottes oder auch dem Wesen Gottes, denn sein Wesen kommt letztendlich in seinem Gesetz zum Ausdruck. Als nächstes lesen wir Vers 5. Und ihr wisst, dass er, das ist Christus, offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme und die Sünde ist nicht in ihm. Der zweite Grund ist, weil Christus gekommen ist, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Das ist seine Mission. Das war seine Mission. Wenn ich mich also nicht hingebe, dann ist es gerade so, wenn ich ihm nicht nachfolge, wenn ich nicht gehorsam bin, dann ist es gerade so, wie wenn mich jemand aus dem reißenden Fluss herauszieht, mich rettet und ich springe dann einfach wieder hinein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir werden gerettet von der Sünde. Deshalb schreibt er in Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, das sind die echten Gläubigen, die bleiben, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, wer also weiter in kontinuierlicher, ungebrochener Sünde lebt, und ich rede hier von einem ständigen Muster von Sünde, nicht von Sünden, die wir alle tun, ich rede nicht von Perfektion, ich rede von einem geheiligten Leben, kontinuierliches, beharrliches, ungebrochenes Muster von Sünde, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das bedeutet, er ist nicht errettet. Ja? Der dritte Grund, Vers 7 und 8a. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ich meine, wie deutlich kann man das machen? Es widerspricht einfach jeglicher gesunder Logik. Niemand verführe euch, sozusagen lasst euch nicht für dumm verkaufen. Nur wer wirklich gerecht lebt, ist gerecht. Ja? Taten sprechen mehr als Worte. Wer unbehelligt weiter sündigt, der hat den Teufel zum Vater, aus dem jede Sünde kommt. Der Vater der Lüge, der Vater der Sünde, der Urheber der Sünde. Das ist nichts weiter als einfache, klare biblische Logik. Aber es kommt noch ein vierter Grund dazu. Vers 8b. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels, die Sünde, zu vernichten. Die Werke könnte man hier mit Machenschaften oder sogar mit Geschäft übersetzen. Also wenn du dich Christ nennst und ungebrochen weiter sündigst, dann arbeitest du für die Konkurrenz. Ja? Du unterstützt die falsche Partei. Oder gehörst zu ihr. Vers 9. Der fünfte Grund. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist auch die Aussage, die wir in 5 Vers 18 finden. Deine neue Identität als Kind Gottes, meine innere neue Schöpfung, 2. Korinther 5 Vers 17, wir sind neue Kreaturen, lässt es nicht zu. Das ist mit dem Samen gemeint hier, das ist ein Bild für das Lebensprinzip, das der Wiedergeborene hat, das Gott in den Menschen hineinlegt. Und dadurch, hört gut zu, wird der Wiedergeborene unfähig gemacht, weiter in der Sünde zu leben. Unfähig. Einfach so weiter zu sündigen. Ohne irgendein Gewissen. Und in ihr aufzugehen, aufzublühen. Und deshalb heißt es hier, und er kann nicht sündigen. Das ist damit gemeint. Vers 9. Und schließlich sechstens, Vers 10, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Wenn du weiter in ungebrochenen Sündenmuster lebst, dann zeigst du eigentlich dein wahres Gesicht. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Woran wird das offenbar? Ganz einfach, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und nicht nur der Johannesbrief, sondern die gesamte Schrift stützt dieses Prinzip. Zum Beispiel Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Der intellektuelle Glaube, das bloße Fürwahrhalten von Tatsachen oder das Annehmen gewisser Fakten, kann so etwas retten? Das ist eine rhetorische Frage hier. Die Antwort ist ein klares Nein, auf keinen Fall. Diese Art von Glauben, die kann nicht retten. Und deshalb sagt er in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, als Frucht, als Konsequenz, in sich selbst tot. Der Glaube, der als natürliche Konsequenz keine Werke hat, ist tot und somit falsch. Ein solcher Glaube rettet nicht. Oder ein anderes Beispiel, Römer 6. Die Verse 17 bis 23, Römer 6, ab Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was sagt uns Paulus hier im Wesentlichen? Ihr wart Sklaven, Leibeigene, Diener, Knechte der Sünde. Ihr dientet der Sünde, ihr tatet nichts anderes, das ist unsere Natur. Aber jetzt seid ihr, schreibt er den Römern hier, von Herzen gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre. Passiv erstens. Und zweitens ist das eine wunderbare Art zu sagen, ihr seid errettet. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Wovor? Wovor wurden sie errettet? Sie sind von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden. Errettet von der Macht der Sünde. Diese Sklaverei. Nicht, dass wir sündlos sind jetzt, aber die Sklaverei, die Macht. Und haben ihre Frucht, die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Eine Heiligung, die am Ende in ewiges Leben mündet. Ein wahres Kind Gottes sündigt also nicht. Es lebt nicht in einem ungebrochenen Muster von Sünde. Wir haben in 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 10, die 6 Gründe dafür gesehen. Auch der Rest der gesamten Schrift bestätigt dies. Und es gibt jetzt noch einen weiteren Grund. Und den gibt uns Johannes nun in seiner Zusammenfassung in 5, Vers 18. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Kapitel 5. In der zweiten Hälfte des Verses 18 heißt es, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Es ist nicht nur die neue Identität, der Same aus 1. Johannes 3, Vers 9, der ihn bewahrt, sondern Christus selbst. In der zweiten Hälfte von Vers 18 bezieht sich der aus Gott Geborene nicht mehr auf den Gläubigen, das müsst ihr gut aufpassen, sondern auf den Herrn Jesus Christus. Es heißt hier auch nicht, wie die Schlachter 2000 sagt, wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Oder noch besser, der aus Gott geboren wurde, bewahrt ihn. Das ist eigentlich wortwörtlich. Nun, dazu muss ich natürlich etwas erklären. Ja. Das zweite Mal, wo der Ausdruck der aus Gott geborene erwähnt wird, bezieht es sich auf Jesus Christus im Sinne von dem eingeborenen Sohn. Es bezieht sich auf seine Menschwerdung. Ja, nicht, dass er ein Geschöpf ist oder sowas. Es geht um die Menschwerdung. Johannes verwendet für den aus Gott Geborenen in 3 Vers 9 und auch in 5, 18 am Anfang eine andere Verbform als hier im zweiten Mal in 5, 18b, in der zweiten Hälfte. Beim zweiten Mal weist das Verb auf einen spezifischen Zeitpunkt in der Vergangenheit hin. Einen Zeitpunkt, die Geburt Jesu. Deshalb scheinen Abschreiber hier, weil sie diesen Ausdruck auch beim ersten Mal auf den Christen bezogen, eine reflexive Form des Pronomens, also anstatt ihn haben sie sich selbst eingesetzt, weil im Griechischen ist das nur ein Buchstabe. Und das ist nicht so wie im Deutschen. Im Griechischen ist es nur ein einziger Buchstabe. Manche haben auch die Geburt bewahrt ihn, einige Übersetzungen sagen das. Aber hier steht tatsächlich kein Substantiv. Diese Varianten sind auch durch die besten Handschriften nicht bezeugt. Es heißt hier also nicht, der aus Gott Geborene, der Christ, bewahrt sich selbst, sondern der ein für alle Mal aus Gott herausgeborene, das ist Christus, bewahrt ihn, den Gläubigen. Ja? Seht ihr das? Die Elberfelder bietet hier also wiederum die beste Wiedergabe eigentlich, im Griechischen. Die Ausdrucksweise findet sich nur hier im Neuen Testament, das macht es etwas schwierig, und stellt wahrscheinlich ein Wortspiel dar. Deshalb haben sich die Abschreiber auch etwas schwer getan damit. Der aus Gott Geborene, der Gläubige, sündigt nicht, weil ihn der ein für alle Mal aus Gott Geborene bewahrt. Ja? Oder einfach gesagt, Gottes Kinder sündigen nicht, weil Gottes Sohn sie bewahrt. Das ist die Idee hier. Und dieses Konzept lässt sich auch gut von anderen Schriftstellen her beweisen und herleiten. Zum Beispiel Johannes 10, die Verse 27 bis 28, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oder schließlich auch Johannes 17, Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Ja? Oder schließlich auch Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren, vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen, vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er tut das durch Jesus Christus. Jesus Christus selbst bewahrt den wahren Christen. Und, was heißt es hier weiter? Der Böse tastet ihn nicht an. Nun, was bedeutet das? Wörtlich geht es hier um den Gedanken, die Hand an jemanden zu legen oder sich an jemanden festzusetzen, festzuklammern, um ihn zu schaden. Das ist gemeint mit Antasten. Und das kann der Teufel nicht mehr tun. Wir sind nicht mehr im Griff des Teufels, in der Schlinge seiner Sünden. Wir sind eben keine Sklaven der Sünden mehr, Sklaven der Sünde, sozusagen, weil der Sohn Gottes uns bewahrt davor und herausgezogen hat. Hier geht es nicht darum, dass ein Christ nie sündigt, wie ich schon sagte, in 1. Johannes 1,9 sehen wir das deutlich. Ein wahrer Christ bekennt seine Sünden und erfährt Reinigung. Aber er befindet sich nicht mehr ständig im Würgegriff des Teufels. Er ist kein Sklave mehr der Sünde und somit Sklave des Teufels. Er lebt nicht in kontinuierlicher Sünde und er ist nicht von einem Muster ungebrochener Sünde geprägt. Das ist also das erste der drei fundamentalen Merkmale eines wahren Christen. Nummer eins. Er lebt im Gehorsam. Aber das zweite ist nun, Vers 19, die Absonderung. Die Absonderung. Wir leben nicht mehr länger in der Welt. Lass uns Vers 19 betrachten. Hier heißt es ganz schlicht und einfach, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Es gibt auf dieser ganzen Welt in Wirklichkeit nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott gehören und der Rest. Diejenigen, die zur Welt gehören. Zwei Beobachtungen sind hier wichtig in diesem Vers. Hier heißt es erstens aus Gott. Das bedeutet so viel wie den Ursprung in Gott haben. Das kommt immer wieder vor im 1. Johannesbrief, dieser Ausdruck. Bezieht sich immer auf die wahren Kinder Gottes, die echten Gläubigen. Und zweitens die Welt. Bedeutet, wie so oft im 1. Johannesbrief, das vom Teufel kontrollierte böse System von falschen Philosophien und Religionen und Ideologien. Ja, es geht hier nicht um die Erde, sondern es geht hier um ein System, um ein Lügensystem, um eine Philosophie. Und auch dieses Thema, und da könnt ihr euch auch dran erinnern, auch dieses Thema sprach Johannes bereits an. Und lasst uns noch einmal zurückgehen im Johannesbrief zu Kapitel 2. Kapitel 2. Da haben wir Folgendes gelesen in den Versen 15 bis 17. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was gibt uns Johannes jetzt hier für Gründe, warum wir nichts mehr mit diesem System, mit dieser Denkweise zu tun haben sollen? Nun, damit meint er, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt ins Kloster gehen oder uns irgendwo einsperren, ja. Das ist nicht gemeint, sondern er meint hier in erster Linie von den Ideologien, von den Denkweisen dieser Welt und dieser Gesellschaft nicht beeinflussen zu lassen. Das erste, was wir hier sehen, ist einfach das klare Gebot. Habt nicht lieb die Welt. Befehl. Das ist der erste Grund. Das Wort Gottes gebietet es. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist, sagt Jakobus 4, Vers 4. Das zweite hier ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Er steht im Gegensatz zur Liebe zum Vater. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu diesem antigöttlichen System schließen sich gegenseitig aus. Und drittens steht es auch im Gegensatz zum Wesen Gottes. Lest Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Man achte hier besonders auf die Ausdrucksweise Begierde oder Lust. Dieses griechische Wort kann man mit Verlangen, Begierde, Lust meist nach bösen Dingen wiedergeben. Es beinhaltet auch den Gedanken von sexueller Begierde und Sinnlichkeit, ist aber nicht darauf beschränkt. Wir finden hier drei Kategorien. Die Fleischeslust. Als fleischliche Lüste werden öfters auch sexuelle Begierden, Begierden, die unseren körperlichen Bedürfnisse betreffen, wie Essen und Trinken, aber im Übermaß bezeichnet. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Galater 5, Vers 19. Diese an und für sich meistens normalen Bedürfnisse, die aber nicht in den von Gott gegebenen Grenzen ausgelebt werden und somit zu Sünde werden. Ein weiteres hier ist es die Augenlust. Sehr oft wird die Begierde in uns geweckt durch das, was wir sehen. Im Fernsehen, auf Reklametafeln, im Ladengeschäft, wo auch immer. Welche Orte suchen wir auf? Wo befinden wir uns? Das ist die Augenlust. Und schließlich der Hochmut des Lebens. Das Wort für Leben, das ist griechisch Bios, jetzt eben nicht Zoe, wie wir letztes Mal gesehen haben, beschreibt das irdische Leben auf diesem Planeten. Es bedeutet alles, was man braucht, um die Existenz in dieser Welt hier zu ermöglichen. Und das ist der Hochmut oder der Stolz dieses Lebens, ist die Prahlerei mit diesen Dingen, den Besitztümern oder dem Reichtum. Man prahlt, man gibt an mit, weiß nicht, großen Autos, Eitelkeiten, viele Kleider, was auch immer. Man prahlt damit, stellt sich selbst zur Show. Das ist der Hochmut des Lebens. Und all diese Dinge sind nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Wörtlich, sie sind nicht aus dem Vater, sondern aus der Welt. Sie haben eben ihren Ursprung da in der Welt und nicht bei Gott. Es impliziert der Gedanke einer Quelle oder eines Ursprungs. Diese Lüste und Begierden haben ihren Ursprung nicht in Gott, sondern in der abgefallenen Welt, in diesem System. Und sie stehen dem Wesen Gottes entgegen. Das weltliche System steht aber nicht nur im Gegensatz zum Wort Gottes, zur Liebe zu Gott oder zum Wesen Gottes, sondern viertens, die Liebe zur Welt steht auch im Gegensatz zu Gottes Unvergänglichkeit. In Vers 17 lesen wir nämlich, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles, was diese Welt zu bieten hat, wird vergehen. Gottes Wahrheiten und sein Reich sind dazu im Gegensatz ewig. Jesus sagt, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Johannes 6, Vers 27. Und nun zu unserem Vers, in Kapitel 5. Kommen wir zurück. Hier fasst Johannes diesen Zustand dieses Weltsystems, welches im Gegensatz zu Gottes Geboten, Liebe und Wesen und Unvergänglichkeit steht, ganz einfach zusammen. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Es befindet sich fest im Griff des Teufels. Es ist in dem Bösen. Das ist eine Person hier. Hier ist wiederum die Schlachter nicht sehr deutlich. Man könnte hier einfach Böses allgemein verstehen, im Bösen. Die Mengeübersetzung schreibt hier, die ganze Welt dagegen sich in der Gewalt des Bösen, das heißt des Teufels, befindet. Dieses in der Gewalt sein ist aber keineswegs ein Kampf. Das ist nicht gegen den Willen der Menschen. Die Menschen dieser Welt wehren sich nicht dagegen, gegen das Böse, sondern sie fühlen sich wohl darin. Der Teufel hat sie nämlich eingelullt mit seinem Angebot des Vergnügens, der Lust des Fleisches, der Augen und des Hochmut des Lebens. Und der Kommentator Kistemacher schreibt, die Welt liegt passiv in seiner Macht. Zitat Ende. Oder auch der Kommentator Kress erläutert, das Weltsystem als Ganzes liegt fest und schlafend im Schoß des Teufels. Da ist kein Kampf oder Ringen mit ihm. Das Bild ist ein Bild der Zufriedenheit in den Armen des Bösewichts. Zitat Ende. Sehen wir das heute so? Natürlich. Aber sicher sehen wir das heute so. Unsere heutige Gesellschaft, das Weltsystem, wie wir es vor Augen haben, baut auf Lügen, Korruption, falschen Ideologien und Werten, falschen Religionen und sonstigen kaputten Ideen auf. Die Familie wird umdefiniert, das Vergnügen scheint das höchste Ziel im Leben der Menschen zu sein. Kinder werden von den Eltern entfremdet, haben wir heute Morgen gehört. Die Politik vertritt eine ungeheuerliche Doppelmoral. Geldgier, Drogen, Unmoral und vieles mehr kommt hier dazu. Das ist unser System. Im Wesentlichen. Von der untersten bis zur obersten Schicht ist die Gesellschaft verdorben. Aber wisst ihr was? Die Menschen fühlen sich wohl. Sie wollen es so. Johannes 3, Vers 19, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Das ist so wie in Römer 3, Vers 10, keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Aber wisst ihr was? Wir, die wir aus Gott sind, haben mit diesem System, mit dieser Denkweise überhaupt nichts mehr zu tun. Es gibt hier nämlich keinen neutralen Bereich. Nur schwarz und weiß. Kein Grau. Ja? So wie sich das viele heute vielleicht wünschen. Grauzonen, ständig überall ist alles nur verwischt und unklar. Entweder gehören wir zum Reich Gottes oder zur alten Welt, die vergehen wird. Die jetzt noch im Würgegriff des Teufels liegt und es nicht einmal selber bemerkt. Jesus macht diesen Punkt sehr deutlich, wenn er in Lukas 11, Vers 23 sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Entweder dafür oder dagegen. Eine Unentschiedenheit bedeutet dagegen. Oder auch Jakobus haben wir schon gesehen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Auch hier, schon betrachtet, 4 Vers 4. Und genau diesen Kontrast baut Johannes hier in diesem Vers nun auf. Die Kinder Gottes stehen auf der einen Seite, auf der guten, auf der richtigen Seite, in Gottes Mannschaft, wenn wir das mal so sagen wollen. Und die ganze restliche Welt auf der bösen Seite, auf der falschen Seite, im Irrtum, in den Klauen des Teufels. Und sie merken es nicht einmal. Seht ihr, wie haarsträubend die christliche Botschaft eigentlich ist im Wesen, ja? Es war auch gestern wieder eine Unterhaltung, die wir hatten auch im Treffpunktfest. Ich hatte diese Unterhaltung mit Hildegard. Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Christen zwar angesehen sind in der Gesellschaft, das ist in der Apostelgeschichte 2, sie waren angesehen, weil sie sich moralisch verhalten, weil sie vielleicht treue Angestellte sind und so weiter. Aber sobald wir unseren Mund aufmachen und unsere Botschaft verkündigen, an dem Beispiel des Orthodoxen haben wir das schon gesehen, dann ist fertig. Dann ist es ein Schwert, das gibt Trennung. Das ist eine absolut konfrontative Botschaft. Eine Botschaft, die haarsträubend ist, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Wir gegen den Rest der Welt. Wir sind richtig, wir kleiner Haufen hier, wir stehen auf der Seite der Wahrheit und ihr alle seid falsch. Wir sind die Guten, ihr die Bösen. Das ist heftig, aber es ist wahr. Und Johannes baut hier diesen Kontrast auf. Es ist also nicht nur eine Botschaft der Umkehr, eine Aufruf zum Gehorsam, sondern auch noch ein Ruf zur Absonderung. Absonderung von diesem Weltsystem. Der Christ ist ein Fremdling, ein Pilger, ein Alien. Gehört nicht hierher, gehört nicht in diese Welt. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch das dritte Merkmal des christlichen Lebens. Schließlich noch Wahrheit. Vers 20. Wahrheit. Wir leben nicht mehr länger in Sünde oder in der Welt. Wir leben auch nicht mehr länger in der Lüge. Vers 20 im 5. Kapitel des 1. Johannesbriefes. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser Vers stellt in vielerlei Hinsicht den Höhepunkt des Briefes dar. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Christus, der wahre Gottmensch, kam in unsere Welt, er kam in unsere Realität. Das haben wir schon ein paar Mal gehört jetzt. und uns Verständnis gegeben hat. Er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Erinnern wir uns, in Christus ist Gott nahbar, erkennbar und greifbar geworden. Das ist das Zeugnis des Apostels, das er hier ablegt. Er wurde für uns sichtbar, manifestiert. In Kapitel 1 schreibt Johannes, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart, wirklich manifestiert worden. Wir waren dabei, die Apostel. Aber nicht nur das Verständnis, diese Offenbarung. Er hat uns auch noch von einer anderen Art Verständnis gegeben. Ein Kommentator formuliert das so, die Kapazität zum Verständnis. Kommentator Burdick sagt das, die Kapazität zum Verständnis. Er ist derjenige, der uns die geistlichen Augen öffnet zum Verständnis, zum Glauben, zur Buße. Wir sehen das in der Geschichte der Emmaus-Jünger in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Da heißt es in Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan. Das ist passiv. Und sie erkannten ihn. Oder in Lukas 10, Vers 22 spricht Jesus selbst. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Die Tatsache, dass wir hier sitzen und glauben, ist nur, weil Gott es uns geschenkt hat. Das ist der Grund, warum wir nicht aufgebläht sein können, wenn wir den Leuten sagen, okay, wir sind richtig, ihr seid falsch, das könnte ja zu Stolz führen, aber wir wissen genau, hey, das ist nicht unser Verdienst. Wir sitzen hier, wir kommen zusammen, wir glauben, wir haben Buße getan, weil Gott es uns geschenkt hat. Kein anderer Grund. 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch vernimmt was? Nichts, aber gar nichts vom Geist Gottes. Und so hat er uns Verständnis gegeben. Aber worüber hat er uns Verständnis gegeben? Was heißt es hier weiter in dem Text? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Hier geht es nun um eine wachsende Erkenntnis. Der Wahrhaftige ist wörtlich der Wahre, der Echte, der Authentische. Gemeint ist hier der wahre Gott. Im Gegensatz zu den falschen Götzen in den Gedanken der Gnostiker. Und jetzt seht ihr auch schon, worauf Vers 21 abzielt, wenn es heißt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist jegliche falsche Vorstellung von Christus. Aber zu diesem Vers kommen wir heute nicht mehr. Den werden wir in knapp einem Monat noch separat behandeln. Aber hier geht es um den echten, den authentischen Gott. Er ist Gott der Vater, der einzige und wahre Gott. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir dürfen in ihm sein. Die Mengeübersetzung sagt hier, und wir sind in dem Wahrhaftigen, indem wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Das ist hier die Bedeutung. Es beschreibt, wie so oft im Johannesbrief, die innige, intime Beziehung, die wir zum Vater und zum Sohn haben dürfen. Durch den Sohn zum Vater. Das geht auch wieder zurück auf die fundamentalen Wahrheiten dieses Briefes. Ihr seht, das bezieht sich wirklich immer wieder auf den Inhalt des Briefes. Die Beziehung zum Vater existiert durch die Beziehung zu seinem Sohn. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Oder auch in 2, Vers 23 bis 24 lesen wir, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Für Johannes gehört das absolut untrennbar zusammen. Schließlich 4, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, der Vater und er in Gott. Seht ihr das? 4, Vers 15 war das. Also die Erkenntnis dieses einen, wahren Gottes zu haben und dazu die Erkenntnis über seinen Sohn, über den Gottmenschen, den wahren historischen Christus, der in diese Welt kam, um als Sühneopfer zu sterben, bedeutet schließlich, ewiges Leben zu haben. Da heißt es, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben am Anfang, Entschuldigung, am Schluss von Vers 20. Dieser bezieht sich auf Jesus Christus, der zuletzt genannt wurde. Jesus Christus ist der authentische, echte und einzige Gott und das ewige Leben. Das wahre Leben aus Gott, das hier und jetzt beginnt. Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, das ewige Leben ist eine Qualität von Leben, ist eine Fülle, die wir hier und jetzt erleben. Es ist eben diese neue Schöpfung in uns. Und natürlich auch dann die zukünftige Segnung in der Ewigkeit. Es wurde hier gelegentlich argumentiert, dass mit dieser auch der Vater gemeint sein könnte, was die Aussage aber ziemlich überflüssig machen würde. Gott wurde schon zweimal als wahrhaftig identifiziert, also Gott der Vater. Es würde dann so ähnlich klingen wie wir sind in dem wahrhaftigen Gott und dieser ist der wahrhaftige Gott. Das macht nicht viel Sinn. Viel besser ist es hier davon auszugehen, dass Johannes hier als Höhepunkt Christus als Gott hinstellt, um der gnostischen Irrlehre endgültig den Todesstoß zu versetzen. Und auch in seinen Evangelien beschreibt Johannes Jesus als Gott und als Geber des ewigen Lebens. Johannes 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, Vers 6, ganz bekannt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann aber auch in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Oder auch 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und schließlich in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es gehört zusammen. Lässt sich nicht trennen. Und es geht hier um Wahrheit. Um Erkenntnis der Wahrheit. Um Erkenntnis der Wahrheit über Gott, den Vater und seinen Sohn, den er gesandt hat. John MacArthur schreibt hier dazu sehr treffend, zitiere, christlicher Glaube ist nicht theoretisch oder abstrakt. Er fußt auf der praktischen Wahrheit, dass Gott Mensch wurde in der Person Jesus Christus. Johannes, dreifacher Gebrauch des Wortes Wahrheit in diesem Vers, betont die Wichtigkeit, die Wahrheit zu verstehen in einer Welt, die von Satans Lügen erfüllt ist. Das letzte Mal, wo er diesen Ausdruck benutzt, drückt er die wichtigste Wahrheit überhaupt aus, dass Jesus der wahre Gott und das ewige Leben ist. Die Gottheit Jesu ist ein essentielles Element der christlichen Glaubenslehre und niemand, der sie ablehnt, kann errettet sein. Zitat Ende. Das christliche Leben ist also ein Leben im Gehorsam, in der Absonderung und in der Wahrheit. Es ist der Aufruf, sich von der Sünde, von der Liebe zum bösen Weltsystem und von der Lüge fernzuhalten oder darüber Buße zu tun. Es ist der Aufruf zur Buße über Ungehorsam, Weltlichkeit und bewusste Ignoranz der Wahrheit. Drei fundamentale Merkmale des christlichen Lebens hat uns Johannes zum Abschluss dieser wunderbaren Epistel hier vor Augen geführt. Das ist wirklich so wie ein Höhepunkt. Sie fassen das Wesen und die Essenz des gesamten Briefes zusammen. Diese drei fundamentalen Eigenschaften, die jeder Christ haben sollte, drei fundamentale Prüfsteine für deinen und meinen Glauben, drei fundamentale Wahrheiten, die auch in keiner Evangelisation fehlen dürfen. Johannes führt uns noch einmal in geballter Ladung die Essenz seines Briefes vor Augen und er endet mit dem Höhepunkt schlechthin. Christus ist der wahre, echte und einzige Gott und das ewige Leben. Und es ist auch ein Aufruf zur Buße für uns, dieser ganze Brief. Er ruft uns zurück. Er ruft uns zurück zu den Wurzeln des wahren Christentums. Weg von der falschen Lehre der Gnostiker, oder irgendwelche anderen falschen Lehren über Christus, irgendwelche Trends, Ideen, was auch immer da draußen herumschwirrt. Lasst uns zurückgerufen werden von diesem Brief zu dem Herzstück, zum Ursprung, zum wahren Gott und zum ewigen Leben. Zum wahren Christus, wie er sich hier in der Schrift offenbart. Nicht unsere Fantasien über ihn, nicht unsere Vorstellungen, so wie wir ihn vielleicht gerne hätten. sondern in Ware. Und deshalb überprüfe deinen Glauben, überprüfe dein Verhalten. Das sind die beiden Tests, die Johannes uns hier ans Herz legt. Und dann frage ich mich, kann man von mir behaupten, dass ich ein Leben im Gehorsam, in der Absonderung, in der Wahrheit lebe? Kann man das von uns behaupten? Im Wesentlichen? Wenn ja, dann kennst du den, der Gehorsam, Absonderung und Wahrheit in Person ist. Dann kennst du den, der diese Eigenschaften in vollkommener Art und Weise in sich vereint. Es gab niemanden, der außer Christus, der wirklich perfekt gehorsam war, perfekt in der Absonderung lebte und nur in der Wahrheit wandelte. Das ist Christus allein. Dann kennst du den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Dann kennst du Jesus, den Christus. Amen. Lass uns noch zusammen beten.